Hallo und herzlich willkommen zur 540. Ausgabe des NMAC Podcasts. Heute mit mir, Arne. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, einen Experten auf dem Gebiet, über das wir heute sprechen. Nämlich meinen Freund Frank, der. Ja, am besten stellst du dich selbst eben kurz vor.
Ja, moin, genau. Mein Name ist Frank. Ich arbeite mit Arne zusammen, einmal im Real Life und wir podcasten auch schon seit einigen Jahren fröhlich zusammen über Star Trek. Und ich freue mich, hier mal dabei zu sein.
Genau, gestern, heute, übermorgen heißt der Podcast, falls euch das genauer interessiert. Aktuell reden wir über Strange New Worlds. Und Frank ist nämlich ganz begeisterter Spieler von dem Spiel, worüber wir heute reden wollen. Das Spiel heißt Slay the Spire. Vielleicht hat ja der eine oder die andere da schon mal drüber gehört. Das ist so ein, ich sag mal, Kartenspiel, was es aber auf diese Weise nur auf dem Computer bzw. auf einem digital unterstützten Medium geben soll. Wobei, Blick über den Tellerrand an der Stelle, es gibt auch eine Echtkartenversion, also eine Brettspiel-Kartenspiel-Variante davon, die jetzt demnächst wohl irgendwie bei den Unterstützern erscheinen wird. Und auch ein Blick voraus, es wird wohl einen zweiten Teil zu Slay the Spire geben. Da ist jetzt auch vor kurzem ein Trailer-Teaser zu erschienen. Der erste Teil ist schon eine Weile auf dem Markt. Ich glaube, 2019 kam der für die Switch. Ich glaube, am 23. Januar. Ich weiß es genau. Außerdem gibt es das aber auf PC und PlayStation 4, Xbox One, alles Mögliche. Kannst auch auf iOS, kannst auch auf dem Toaster spielen. So.
Also genau, auf jeden Fall. Das ist so wie Doom mittlerweile. Es ist
so ein bisschen.
Ist erstaunlich. Also nicht, natürlich nicht wie Doom, aber man kann es wirklich auf vielen Devices spielen.
Genau. Das Nette an diesem Spiel ist es nämlich, dass es ein Kartenspiel ist und damit ist es eben kein Actionspiel. Das bedeutet, die Steuerung ist da auch relativ egal. Also es funktioniert über Tablet genauso gut wie über Tasten, wie über Maus und Tastatur. Ja. Ich habe dich als Experten eingeladen, weil du da strategisch viel mehr drin steckst. Deswegen erkläre ich mal kurz, was das für ein Spiel ist. Also man fängt als eine von drei Figuren an und es ist halt ein Deckbilder-Kartenspiel. Das bedeutet, man startet mit einem Deck von 10 Karten und zieht davon in der ersten Runde 5. Dann spielt man davon welche aus und bekämpft damit dann Gegner. Da ist zum Beispiel sowas drauf wie 3 Schaden oder... Ne, 3-fach Schaden war bestimmt schon falsch. 5 Schaden oder 3 Schild oder sowas. Und dann kann man den Gegner damit angreifen. Der hat eine bestimmte Anzahl von Lebensenergiepunkten und kann sich schützen. Wenn der dann zurück angreift, hat man Schild und der wehrt dann die Angriffe des Gegners ab. Und wenn man mit seiner Runde fertig ist, dann drückt man einen Knopf und dann ist der Gegner dran und danach zieht man neue 5 Karten. So, das ist so das grobe Grundprinzip. Dann passiert das aber nicht nur in diesem einen Kampf, sondern man hat diesen Kampf dann möglicherweise geschafft und befindet sich dann auf so einer Weltkarte. Und diese Weltkarte ist quasi der Spire. Ein Spire ist so ein Turm und da gibt es 3 Ebenen von, glaube ich. Unterbrich mich, wenn irgendwas falsch ist von dem, was ich erzähle.
Also ich sag mal so, es gibt noch geheime zusätzliche, aber das spoilert dann vielleicht auch den einen oder anderen. Aber also es gibt noch Dinge, die man erfahren kann, so sagen wir es mal so.
Okay. Und da gibt es verschiedene Wegmöglichkeiten. Das heißt, man kann sich zum einen einen Startpunkt aussuchen. Ne? Man geht von unten nach oben diese Karte entlang. Und da gibt es so vorgefertigte Wege und da gibt es zwischendurch Abzweigungen. Und dann kann man sich entscheiden, anhand der Symbole, was für eine Art Begegnung man dann wohl haben möchte. Da gibt es Gegner, dann gibt es Elite-Gegner, dann gibt es Fragezeichen, da passiert irgendwas Komisches. Dann gibt es so Ausruhplätze und es gibt Händler. So, das sind die groben Orte, die man ansteuern kann. Und so arbeitet man sich dann weiter nach oben. Und wenn man ganz oben angekommen ist, dann gibt es einen Boss. Und der Boss ist natürlich schwer zu besiegen. Und danach geht es dann in die zweite Ebene, das gleiche dann da nochmal. Und dann geht es in die dritte Ebene und dann hat man das Spiel mehr oder minder gewonnen. Das ist allerdings ein sogenanntes Rogue-Lite-Spiel, würde ich mal vermuten.
Das ist so ein Rogue-Like sogar. Also das hat keine Metaprogression. Also du hast
ja, genau doch, genommen so ein bisschen. Stimmt das nicht. Du erweiterst ja den Kartenpool der möglichen Karten, die du kriegst.
Ja, das würde ich tatsächlich eher noch als Tutorial begreifen. Also du brauchst wirklich nur relativ wenige Runs, also Durchläufe, um die Karten freizuschalten. Das, also habe ich durchaus auch drüber nachgedacht, weil du hast absolut recht, da ist sozusagen die Begrifflichkeit so ein bisschen fließend, aber ich würde es tatsächlich als Tutorial begreifen, weil das Tutorial ist ja wirklich extrem kurz, da wird dir eigentlich nur das, ne, wird dir gesagt, es gibt hier so Karten, mhm. auf die kannst du klicken, die kannst du ausspielen, die kostet Energie, fertig, und das ist also alles, was dir das Spiel formal sagt, und danach musst du sozusagen gucken, wie die Mechaniken der Karten zusammenpassen, um dich nicht zu überfrachten, hast du am Anfang nur eine reduziertere Zahl und kriegst dann sozusagen, wenn du dann das erste Mal einen ersten Akt geschafft hast, wenn du den ersten Boss besiegt hast, wenn du das 2-3 Mal gemacht hast, werden Karten freigeschaltet, weil dann von dir erwartet werden kann oder es wird dir die Möglichkeit gegeben, noch mit mehr Material zu spielen. Aber ich sag mal so, das Spiel im Vergleich zur, also wenn man das Spiel mag, ne, also wenn man es, wenn man so 10, 15 Stunden spielt, dann hast du vollkommen recht, dann ist es wahrscheinlich eher ein Roguelike. Ne, aber wenn man es jetzt eher so wie ich habe es glaube ich jetzt so 1500 Stunden gespielt auf verschiedenen Devices, vielleicht auch eher schon 2000, ich habe ehrlich gesagt nicht genau nachgeguckt, dann, dann spielt das halt kaum eine Rolle, weil dann spielst du die halt einmal frei und du hast dann eigentlich alles. Aber ja, ist irgendwo was dazwischen, ja, würde ich auch sagen, ja. Mhm.
Das heißt, es gibt quasi nichts, was man wirklich mitnimmt zum nächsten Lauf. Und was das Spiel halt so unterhaltsam macht, ist eben dieser Deckbuilding-Aspekt. Also zum einen, dass man eben Karten in sein Deck bekommt und auch wieder Karten entfernen kann und auch sollte. Und zum anderen gibt es sogenannte Relikte. Und diese Relikte sorgen dafür, dass man quasi, das sind so, ich sag mal, Mini-Cheats. Also sowas wie, man hat mehr Energie, um Karten auszuspielen. Oder man kriegt jeden 10. Angriff einen extra Punkt Schaden oder da wird der Schaden verdoppelt oder solche Sachen. Und das macht das Spiel halt so spannend, weil am Anfang des Spiels nie bekannt ist, was denn kommen wird. Und wenn du richtig Glück hast, dann hast du halt, also in meinem Fall, wenn ich richtig Glück habe, dann passt das alles zusammen und dann schaffe ich es tatsächlich mal, den Endboss zu sehen. So, wenn ich richtig, richtig Glück habe, dann schaffe ich es auch, den zu besiegen. Und dann habe ich das Spiel quasi gewonnen. Das passiert aber nicht immer. Also häufig sterbe ich einfach direkt vorher. So die erste Ebene kriege ich schon ganz gut hin. Aber wenn meine Lebensenergie dann in der zweiten Ebene irgendwann alle ist, dann habe ich halt das Zeitliche gesegnet und muss dann eben quasi nochmal von vorne anfangen.
Ja.
Dafür gibt es 3 Charaktere, nämlich den Ironclad, die Silent und den Defect. Ich möchte sie kurz beschreiben. Der Ironclad ist quasi so ein Schwertkämpfer-Muskelprotz. Die Silent ist mehr oder minder so eine Hexe. Und der Defect ist ein Roboter. So würde ich es ungefähr beschreiben. Es ist nicht ganz richtig, aber die haben halt verschiedene Starteigenschaften, mit denen sie beginnen. Zum Beispiel hat der Ironclad, das ist so der Startcharakter, der hat im Grunde nichts Besonderes, würde ich jetzt mal so sagen. Aber auch
der Ironclad, der kann halt, der heilt immer nach jeder Runde, heilt er 6 Lebenspunkte.
Stimmt. Richtig. Was die 3 unterscheidet auf jeden Fall, ist auch, dass sie verschiedene Karten zur Verfügung haben. Die Silent nämlich, die zieht immer mehr Karten und arbeitet viel mit Gift. Und der Defect, der hat so ein merkwürdiges System aus Kugeln, die um ihn rumschweben, die er aufladen kann und dann gesammelt wieder als Energie ausgeben, um damit stärkere Angriffe zu machen. Das war jetzt eine sehr, sehr laienhafte Beschreibung.
Ja, das sind, also man, also, aber im Prinzip ist es richtig, ne? Also ich meine, die haben jetzt denen einfach noch so ein Lore-Name gegeben, ne? Die heißen halt Orbs, aber im Grunde genommen ist das, was du sagst, ne? Das sind so Kugeln, die der halt um seinen Kopf schwirren hat. Also weil das Game jetzt keine aufwendige animierte Grafik hat, sind es einfach Kreise, die über seinem Kopf schweben, die er mit verschiedenen Energien aufladen kann. So. Und die haben so aktive und passive Effekte. Also wenn du die quasi einfach nur dort sein lässt, dann ist zum Beispiel, wenn das mit Blitzenergie gefüllt ist, dann kriegt ein zufälliger Gegner halt einen Blitz ab und kriegt dadurch 3 Schaden. Und wenn es ein Eis oder ein blaue Energie ist, dann kriegst du irgendwie dafür Block. Und wenn es so ein Dark Orb ist, dann lädt er sich immer stärker auf, sodass wenn du den irgendwann entlädst, also alle kann man auch entladen, dann sind sie entsprechend stärker, aber dann produzieren sie nicht mehr nachhaltig immer wieder jede Runde neu. Mhm. Also das ist eigentlich ganz interessant tatsächlich, da kann man dann schon ganz lustig mitspielen und ja, ich schließe mich dem an, also es ist irgendwie ganz witzig, dass es also der Ironclad oder der Eiserne, wie es auf Deutsch heißt, der ist halt irgendwie wie so ein Kämpfer, aber irgendwie ist er auch wie so ein bisschen wie so ein Rogue und irgendwie sieht er mit seiner Maske auch immer so ein bisschen verhext aus und genau die Hexe oder der Silent hat auch noch so Rogue oder Plague Doctor oder Alchemisten. Also ich finde es auch ganz lustig, ich habe in den Developern ein paar Podcasts gehört, dass die halt extra versucht haben, so ein bisschen links und rechts neben den Standard-Klischees, ne? Sonst hättest du ja immer so ein Barbar, einen Paladin, einen Waldläufer und einen Magician, ne? Also einen Hexer oder eine, wie heißt ein Magier, genau so, und den Defekten, der fällt so komplett aus dem Rahmen. Ja. Und dann wollte ich noch ergänzen, es gibt tatsächlich noch einen vierten offiziellen Charakter.
Oh.
Das ist The Watcher oder die Seherin auf Deutsch. Und ansonsten gibt es eben auch in der Mod-Scene also sehr viele weitere Möglichkeiten, noch weitere Spieler zu spielen. Aber ja, innerhalb des normalen, regulären Games gibt es diese vier Charaktere, die man so nach und nach freischaltet.
Ich finde tatsächlich, dass die sich anfühlen, als sei das ein anderes Spiel. Also, weil die sich halt grundlegend unterschiedlich spielen.
Total.
Würde ich tatsächlich sagen, es ist im Grunde so, als hättest du das Spiel auf eine andere Art quasi nochmal. So, das Grundprinzip bleibt natürlich gleich. Du spielst Karten, bekämpfst Gegner und ziehst neue Karten, verbesserst dein Deck. Gehst diesen Spire eben entlang, diesen Weg. Aber es spielt sich halt schon sehr, sehr unterschiedlich.
Total, ja. Ich finde, das ist auch für mich zumindest einer der, und auch mit anderen Spire-Fans habe ich immer den Eindruck, dass so einer der Aspekte, der eben so hervorsticht. Also einmal dieses, dass du dein Deck nach und nach aufbauen musst und aber auch nicht genau weißt, wie es halt wird, weil du eben durch diesen Reward oder diese Belohnung bei Kämpfen, die du besiegst, oder in Shops, in denen du halt Karten kaufen kannst, oder in den Events, wo du durch andere Bedingungen zu weiteren Karten kommen kannst, oder eben zu Relics, die dann mit deinen Karten interagieren, dass du da quasi jedes Spiel das neu aufbauen kannst und dann schauen kannst, wo führt dich denn eigentlich der jeweilige zufällige Kartenfund eigentlich hin? Also machst du dann mit dem Eisernen, machst du mit dem Stärke-Deck, also wirklich so ein archetypisches Deck, weil Archetypen sind so Sachen, die einfach naheliegen. Also der kann halt Kraft.
Ja.
Ne, der kann stärker werden und Stärke bedeutet, mit jeder Stärke, die der zunimmt, wird jeder Angriff um jeweils eins stärker. Das heißt, wenn du dann irgendwie 10 Stärke hast, ist jeder Angriff halt 10 stärker. Und dann gibt's die Erschöpfungsmechanik, also dass Karten verschwinden können aus dem Deck. Und da kann man wiederum Effekte ranhängen. Also dass zum Beispiel, wenn eine Karte erschöpft wird, dass man dann Block gewinnt. Oder dass eine zufällige weitere Karte gezogen wird, wenn man das passende Relic, zum Beispiel den toten Ast oder Dead Branch auf Englisch, hat. Aber man kann sich auch komplett davon freimachen und sagen, ich gucke jetzt einfach mal selber, was passt denn jetzt eigentlich zu den Karten, die ich zufällig gefunden habe, und kann dadurch sozusagen selber neue Kombos oder neue Synergien finden. Und ich finde, das ist das, was das Spiel auch, finde ich, so dauernd attraktiv fällt. Also man kann es auf einem sehr casual Niveau spielen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, ich habe irgendwie beim Watcher habe ich tatsächlich die wenigsten Spielstunden. Da ist mein Spielniveau ein ganz anderes als bei den ersten drei Charakteren, die ich alle auf Level 20 halt habe. Also die man steigt eben noch so Ascensions auf, wo denen die Gegner auch eben entsprechend immer stärker werden. Das ist sozusagen noch die weitere Komponente, die das Spiel sozusagen jung hält. Also du kannst natürlich einfach sagen, du machst das irgendwie alle paar Wochen mal an, spielst einen Run und kümmerst dich darum gar nicht. Ne? Du hast einfach ein bisschen Spaß, wählst dir einen deiner verschiedenen Charaktere aus und erlebst einfach eine relativ einmalige Situation, weil du eben immer ein neues Deck spielst. Du kannst aber auch sagen, du arbeitest auf einen bestimmten Archetyp hin, beim Eisernen halt Stärke, bei der Silent oder der Stille Gift zum Beispiel, oder beim Defekten halt ein blitzenergiebasiertes Deck oder so. Oder du guckst eben wirklich sehr mechanisch auf die Karten und du überlegst dir genau, was dazu passt. Kannst irgendwie Spreadsheets machen, wo du irgendwie ausrechnest, welche Wahrscheinlichkeit du wie viel Schaden kriegst, wenn du das und das machst. Also kannst du richtig reinnerden.
Ja.
Also wenn du willst, ne? Du musst nicht, du kannst aber. Und dann, wenn du da quasi so dein Space gefunden hast, dann kannst du noch diese Progression im Spiel hochsteigen, wo also jede Ascension, jeder Aufstiegslevel sozusagen, alle Gegner entsprechend noch mal ein bisschen schwieriger werden. Oder du etwas weniger Reward bekommst. Oder es auf einmal zwei Bosse gibt oder sowas. Und dadurch hast du halt sehr, sehr viel Variation, die es dir immer wieder ermöglicht, noch mal was Neues im selben Spiel zu erleben.
Ja. Ja, das finde ich tatsächlich auch faszinierend, dass es halt, dass das Spiel quasi nie alt wird. Es ist nie so, dass du das Gefühl hast, ah, ich habe schon alles gesehen, ich habe schon alles gemacht, so, jetzt ist das Spiel für mich durch. Sondern es ist immer wieder aufs Neue interessant zu sehen, welche Relics in diesem Run jetzt kommen und das fängt ja direkt beim Start schon an, weil das Erste, was du machst, nachdem du dir eine Figur ausgewählt hast, ist, du begegnest dem Wal und der Wal bietet dir vier Möglichkeiten. Und die vier Möglichkeiten, die variieren immer so ein bisschen und eine davon ist häufig, such dir ein neues Relic aus, weil du hast ein Start-Relic, das ist eben bei dem Eisernen das mit dem Heilen von 6 Lebenspunkten. Der startet mit 80 und heilt dann jede Runde 6, also, ne?
Ja, brennendes Blut oder so heißt das, ja.
Und das kannst du halt zum Beispiel ersetzen und dann kriegst du eines der Relics, die so ein Boss normalerweise los wird. Und das ist halt auch der Unterschied. Also es gibt halt Standard-Relics, das sind so die, die du von Elite-Gegnern kriegst. Und es gibt eben die Relics, die so ein Boss gibt und die haben halt verschiedene Stärken und verschiedene Fähigkeiten auch. Und damit kann der Lauf dann halt schon mal völlig anders werden, als du dir das ursprünglich vorgestellt hast. Und das ist jedes Mal so. Und ich habe das Spiel bestimmt noch keine 1000 Stunden gespielt. Aber wenn ich glaube, ich habe das Spiel, ich spiele das Spiel jetzt mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder so, dann gucke ich nach 2,5 Stunden auf die Uhr und bin überrascht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe doch nur diese 7 Runs gemacht, so, ja.
Ja, man muss auf jeden Fall aufpassen, ja, das stimmt.
Das ist halt sehr faszinierend, wie dieses Spiel es schafft, mich in den Bann zu ziehen und es wird einfach nie langweilig. Und ich würde tatsächlich sagen, das liegt an einem guten Spiel, es liegt aber auch an der Musik, die sehr, sehr gut ist. Ist von Clark About. Ich habe nicht gefunden, dass der sonst irgendwas Weltbewegendes gemacht hätte, aber die Musik plätschert so vor sich hin die ganze Zeit und zwischendurch gibt es dann halt immer Soundeffekte und du weißt genau, okay, die Bosse haben eine andere Musik als die Elite-Gegner, als die normalen Gegner, als der Shop, und es fühlt sich halt jedes Mal so ein bisschen wie zu Hause an. Also du weißt auch genau, okay, die Bosse haben verschiedene Stufen und das spiegelt sich dann auch im Sounddesign wieder. Und auch das wird nie langweilig. Also ne, die Musik holt mich sofort wieder in das Spiel rein. Ne? Ich mache das Spiel an und sofort habe ich wieder Lust, es zu spielen. Es ist sehr beeindruckend bei diesem Ding.
Das geht mir aber genauso, ja. Also bei uns zu Hause ist es so, also meine Freundin spielt es eben auch ziemlich exzessiv und dementsprechend komme ich manchmal dann nach Hause und höre dann schon so den Sound und genau wie Arne das sagt, wie du das sagst, Arne, ne? Ist dann so, man weiß sofort, ah ja, okay, jetzt ist sie gerade im Shop.
Ja.
Ah, jetzt kämpft sie gegen den Lagavulin. Das ist so ein Elite-Gegner im ersten Akt, der hat noch eine eigene Signature-Musik so. Ja. Also es ist sehr witzig, ja. Also das ist sehr durchdacht, ne? Also das sind so Sachen, die sind mir, glaube ich, erst so bei Stunde 500 aufgefallen. Also da hast du ja so das Ohr für, ne?
Ja, stimmt,
und,
ja.
Und das ist auch das Grafikdesign. Das ist ja relativ simpel, ne? Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreibt, so eine Art
alles
Cartoon.
Nur so 2D-Sprites. Ja.
Genau, ja. Also da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich glaube, manchen gefällt es nicht besonders gut. Mir gefällt es tatsächlich ziemlich gut. Ich finde, es ist so diese dunkle, mysteriöse Atmosphäre, die wird da für mich ganz gut eingefangen, ne? Ist natürlich wie immer Geschmackssache. Aber wenn man jetzt im Kampf ist, dann ist es so, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Karte spielt, dann gibt es also je nachdem, was für Effekte die hat, also wenn die Schaden macht, gibt es eine bestimmte grafische Repräsentation. Wenn die den Gegner schwächt, also dessen zukünftige Angriffe abschwächt oder den fragil macht, sodass deine eigenen Blockkarten nicht mehr so effektiv sind oder sowas. Die laufen im Übrigen auch immer ab, diese Effekte. Also man setzt diese Effekte sozusagen auf den Gegner und nach so und so viel Runden gehen die dann halt weg. Die haben halt auch alle eigene Bilder. Oder wenn der Gegner halt jetzt entweder angreift oder einen Statuseffekt wirken wird, also dich vielleicht schwächt oder dir irgendeine Karte in dein Deck mischt, um das künstlich dicker zu machen, wodurch du dann zu einem zukünftigen Zeitpunkt einfach eine sinnlose Karte ziehst, wodurch natürlich die Auswahl der Entscheidungen, die du jetzt, also der Aktion, die du dann jetzt machen kannst in dem Zug, in dem du sie ziehst, dann einfach entsprechend reduziert sind. Das hat alles eigene kleine grafische Repräsentationen. Also ich habe da die beiden Entwickler, Anthony Giovannetti und Casey Jano, die haben da auch im Podcast mal erklärt, dass sie da echt sehr, sehr viel Designarbeit reingesteckt haben, um genau das abzustimmen. Also das ist sehr, also mich holt das total ab, muss ich schon sagen. Also ohne, dass ich das vorher so benennen konnte. Also wie gesagt, bei mir war das bestimmt erst Musikstunde 500, Designgeschichten so Stunde 700 oder so, ne? Aber dann merkst du so, ach, deswegen ist das so, nimmt das einen ja so mit. Also,
ja, es wirkt halt auf den Anfang, also auf den ersten Blick wirkt es halt total simpel, denn du hast nur so 2D-Sprites, die sind zwar einigermaßen detailreich und je nach Laune auch hübsch gestaltet, Aber die machen halt während des Kampfes nichts. Die wackeln so ein bisschen hin und her. Ne? Wenn du angreifst, wackelt der halt nach vorne, dein Gegner. Und die anderen werden, wenn sie getroffen werden, wackeln zurück. So. Aber eben genau das, was du alles beschrieben hast, da stecken halt sehr, sehr viele feine Details drin, weil jeder Angriff dann eben eine andere Funktion ausführt und die dann sich anders bewegen und anders benehmen. Das ist schon sehr durchdacht, das Spiel. Weißt du was über die Entwicklungsgeschichte von diesem Spiel? Die beiden, die das gemacht haben, die haben ja ansonsten relativ wenig gemacht in der Videospielszene.
Ja, also die kennen sich tatsächlich aus dem College. Casey hat Architektur studiert, Anthony ist Computerwissenschaftler. Die haben, während sie im College waren, einfach beide auch schon mal so zwei kleinere Spiele entwickelt, deren Namen ich aber jetzt auch nicht weiß und die, glaube ich, auch jetzt keine besondere Berühmtheit erlangt haben. Dann haben sie interessanterweise beide zufällig in unterschiedlichen, also haben sie, ich weiß nicht, ob sie sich aus den Augen verloren haben, aber sie haben zu dem Zeitpunkt mal 5 Jahre oder 7 Jahre dann nicht zusammengearbeitet, haben beide Qualitätssicherungen in unterschiedlichen Bereichen gemacht. Also hatte, glaube ich, jeweils auch was mit, also nicht immer, aber teilweise immer was auch mit Spielen zu tun. Und der eine hat sozusagen mehr so die Art-Komponente und das Design, ne, also diese ganzen Effekte, die ineinander greifen und so weiter, jetzt was die Optik angeht und auch wie jetzt meinetwegen Animationen in dem Spiel stattfinden oder ja, die musikalischen Geschichten, das hat er zwar nicht selber gemacht, aber da hat er sozusagen stärker seinen Kopf drin gehabt und Anthony ist eben der, ich sag mal, also der ist erstmal Computerwissenschaftler, aber hat auch kurzzeitig mal selber einen Gameshop betrieben und ist total der Dominion-Fan und hatte selber mal eine Netrunner-Community.
Ah, natürlich, ja, ja.
Und aus dem Bereich hat er dann quasi auch Game-Tester recruited. Ja. Also er hat ziemlich gute Netrunner-Spieler gewinnen können und Magic the Gathering und so weiter. Also der ist da, wie gesagt, in vielen solchen Communities unterwegs gewesen, vor allen Dingen bei Netrunner, aber auch Magic the Gathering-Leute haben da quasi Feedback gegeben. Da hatten sie also relativ früh schon so Feedback, wo sie da in relativ kurzen Schleifen, das Besondere war auch, dass sie also anders als viele Spiele wirklich einen extrem kurzen Release-Zyklus immer hatten. Also jede Woche haben sie quasi ein neues Update rausgepumpt. Und das haben sie auch über 1,5 Jahre gemacht. Und was auch sehr besonders ist, sie haben alles getrackt und alles ausgewertet. Also jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, jedes Mal, wenn du gewinnst, verlierst, ein bestimmter Effekt gespielt wird, also erstmal steht dir dasselbe alles zur Verfügung. Also du hast zu jedem deiner Runs unter Statistik in deinem Menü den Zugriff auf alle deine vergangenen Spiele und kannst gucken, welche Karten hast du wann gezogen, gegen welchen Gegner hast du verloren. Also wirklich bis zum letzten Spiel, du kannst es natürlich auch löschen, aber dann bringt dir das ja auch nichts, ne? Also das ist auf jeden Fall auch lustig, dass man sich das so genau anschauen kann, weil man dann auch schauen kann, ah, guck mal, also ich verliere mit der Silent echt oft gegen den Slime-Boss, was bei mir zum Beispiel gestimmt hat, so.
Ja.
Dann kann man das üben, weil dann kann man, also auch wenn normalerweise das Spiel immer zufällig generiert ist, kannst du ja auch Seeds eingeben, wo du dann sagst, ich spiel's immer gegen den Slime-Boss und kannst das halt üben. Kannst dann schauen, okay, was für Karten funktionieren für mich besser gegen den Slime-Boss. Also das ist einer der Bosse im ersten Akt. Die sind dann nämlich auch zufällig. Also man hat sozusagen so einen Pool von Bossen in den Akten. Man hat so einen Pool von Elite-Gegnern in den Akten. Und das, was du halt nicht weißt, ist, welche jetzt genau kommen.
Genau.
Aber wenn sie kommen, verhalten sich zum Beispiel auch deterministisch. Also sie verhalten sich wirklich immer genau gleich. Man kann die also lernen.
Genau.
Das ist halt auch cool, weil du dann sozusagen, du weißt zwar nicht genau, was kommt, aber du hast sozusagen so einen Erfahrungshorizont, was denn kommen wird in Akt 2 und 3 und dann schon überlegen, ja okay, die Karte ist natürlich jetzt für Akt 1 ziemlich gut, aber in Akt 2 macht die eigentlich nur mein Deck dicht und dann musst du das dann gucken, brauche ich die jetzt wirklich noch, um Akt 1 zu gewinnen oder nicht? Und diese Dinge, die sind also by design, das haben sich die beiden Entwickler tatsächlich dann anhand der Track-Events, die sie also gesammelt haben und mit ihrer eigenen Analyse-Software ausgewertet haben, da gibt es auch einen GDC-Talk zu, also das habe ich mir jetzt nicht alles selber überlegt oder irgendwo gelesen, also das habe ich da auch nachgeguckt und im Discord-Server ein bisschen rumgepokt. Das ist also wirklich schon ganz interessant, finde ich, auch für sich genommen nochmal und erklärt dann auch so ein bisschen, wie sie dazu gekommen sind.
Ja. Ja. Ja, der Slime-Boss zum Beispiel, der weiß ich tatsächlich auch, wie der funktioniert. Wenn du die Hälfte seiner Lebensenergie nämlich wegballerst, dann verdoppelt er sich einfach mit dem Rest der Lebensenergie. Das heißt, du versuchst den kurz über der Lebensenergie zu halten und nicht drunter zu kommen, also über der Hälfte der Lebensenergie, und im nächsten Zug dann möglichst viel Schaden auf einmal zu machen, damit er halt möglichst weit drunter ist, verdoppelt er sich halt. Also dann gibst du den danach halt zweimal. Und dann kommen halt möglicherweise noch andere Effekte dazu, die dann jeweils die Slimes für sich haben. Aber grundsätzlich ist so das Prinzip,
Aber oder? Das war doch so cool, als du das rausgefunden hast,
natürlich,
oder?
Natürlich, also das war total faszinierend.
Genau, als ich das rausgefunden habe, habe ich auch gesagt, ja krass, guck mal, du musst jetzt diesen Zug, da musst du ihm aber richtig einen auf die Schnauze hauen.
Ganz genau.
Und dann, yo, danach bist du halt echt eine kleine Maus. Also das finde ich halt, das trifft also einmal das Verständnis der Gegner, dann aber auch die Synergien der Karten, ne, dass du halt auf einmal merkst, boah, ja, okay, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, bei der Silent jetzt, ich sag mal, Poison Cloud und normalen Giftangriff habe, also Bouncing Flask oder so, das der verteilt dann so Gift zufällig auf verschiedene Gegner. Und dann habe ich Nightmare, was ich auch lange überhaupt nicht verstanden habe, erstmal die Karte, damit verdreifacht man eine andere Karte. Damit verdreifachst du dann zum Beispiel den Catalyst und der Catalyst verdoppelt jetzt immer das Gift, was gerade auf einem der entsprechenden Gegner ist, und dann kannst du das dreimal verdoppeln. Oder wenn Catalyst upgedatet ist, wird es sogar verdreifacht. Und so wird dann auf einmal aus einem echt schweren Gegner auf einmal ein Piece of Cake, so, ja, wo du dann sagst, ja, ha, Junge, geh weg.
Ja.
Also, ja, das.
Also, Gift funktioniert grundsätzlich so in dem Spiel, dass man es quasi auf die Gegner wirkt und dann beginnt das mit relativ harmlosen Zahlen, sowas wie 3 Gift auf den Gegner. Und dann kriegt er halt in der nächsten Runde 3 Schaden, dann geht es einen runter, dann kriegt er nur noch 2 in der übernächsten und einen in der überübernächsten. Und wenn man diese Zahl am Anfang eben hochkriegt, dann kriegt er jede weitere Runde sehr, sehr, sehr viel Schaden. Und dann hast du den halt nach wenigen Runden relativ schnell platt. Also Gift ist natürlich der Way für die Stille, The Silent, um da voranzukommen. Und das macht halt auch viel aus, dass du einfach weißt, welche Karten gut miteinander funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt an diesem Spiel, zu wissen, wann man was nicht machen sollte. Also wann nimmt man keine Karte neu in sein Deck, weil die das Deck einfach nur dichter macht, oder wann macht man eben diesen Angriff nicht, wie bei dem Slime-Boss, wenn du den eben unter die Hälfte der Lebensenergie bringst, dann wird er halt besser. Das heißt, du lässt den letzten Angriff, obwohl du ihn machen könntest, vielleicht in der Runde lieber noch sein. So. Und ich glaube, das ist so der spannendste Teil. Und bis man da hingekommen ist, da verbraucht man schon, also du brauchst schon eine ganze Weile an Spielstunden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich an Spielstunden in dem Spiel habe, aber es sind wahrscheinlich auch jenseits der 30 so. Und es macht einfach, ich kann es immer wieder sagen, es macht einfach Spaß. Also es wird einfach nicht langweilig, weil ständig ist irgendwas Neues zu lernen. Und diese ganzen Mikrostatistiken, von denen wusste ich bis eben gar nicht, dass es die für mich zum Angucken gibt, die bieten da natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, sich selbst zu verbessern. Und das ist doch, na, eigentlich ist das doch so ein Menschending. Das machen Menschen doch gerne, sich selbst verbessern. Irgendwo reinnerden.
Ja, genau, ja. Also wie gesagt, man muss es halt auch nicht, ne? Also das finde ich halt auch das Schöne, weil man kann jetzt diese Kombos dann auch versuchen, zum Beispiel zu realisieren oder auch neue zu finden. Man kann halt versuchen, sich auf das zu konzentrieren, was man halt schon weiß, ne? Wenn man vielleicht eben, wie gesagt, man spielt nur ein paar Stunden die Woche oder sogar nur im Monat oder so, ne? Dann ist es ja auch gar nicht nötig, sich jetzt auf Ascension 1, 2, 3, 4, 5 da so viel Gedanken zu machen. Aber wenn man jetzt sagt, boah, ich möchte mal echt wirklich das Spiel gewinnen auf Stufe 15, 16, 17, 18, 19, 20, dann ist es nachher so, weil diese Relics zum Beispiel, die haben teilweise auch so Turns, ne? Also die alle 10 Turns, auch über Kämpfe hinweg, macht dann zum Beispiel, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Relic doppelten Schaden oder 52 Schaden. Und dann gibt's einen, der lässt dich noch eine Karte ziehen oder dir irgendwie einen extra Block geben. Und dann kannst du tatsächlich sagen, wenn du dann zum Beispiel ziemlich sicher weißt, in der nächsten Runde kommt der oder der Gegner und ich weiß, der greift mich immer im zweiten Zug an und ich habe jetzt nicht gerade ein Relic, das mir im zweiten Zug Block gibt, gibt es nämlich auch, dann kann ich zum Beispiel so ein anderes Relic, das dann aber mir nach dem jeden 10. Turn zum Beispiel einen Bonus gibt, warten in dem Kampf davor, dass das meinetwegen auf 8 ankommt, sodass ich genau im Zug 2 des nächsten Kampfs dann entsprechend diesen Effekt habe.
Ja.
Und dann kommst du dir erstmal schlau vor, ja? Aber das ist ja auch gar nicht nötig normalerweise, ne? Aber das ist so, du hast, also das ist, finde ich, eben das Schöne, du hast eben einen sehr, sehr langen Weg, wo du halt immer noch dazulernen kannst, wenn du willst,
ja,
um das Spiel halt interessant zu halten. Weil sonst ist ja ganz oft so, also bei den meisten Spielen ist es so, du spielst sie zu Ende und du hattest auch eine gute Zeit, aber dann spielst du sie halt nicht nochmal, ne? Also klar gibt's auch viele Roguelikes, die man trotzdem aus ähnlichen oder anderen Gründen gerne nochmal spielt. Aber ich finde, Slay the Spire ist da tatsächlich schon einer der, also für mich zumindest persönlich, muss ich schon sagen, der stärkste Vertreter. Also ich glaube, ich habe auch kein Spiel, das ich länger und häufiger gespielt hatte und bis heute mir immer noch gerne angucke, obwohl Slay the Spire, also ich habe das jetzt in manchen anderen Podcasts schon gehört und ich finde es tatsächlich auch gerechtfertigt, dass es so ein eigenes Genre eigentlich schon fast ist, was durch dieses Spiel begründet wurde, also ein Spire-like. Davon gibt es ja mittlerweile wirklich viele Nachahmer, aber Slay the Spire ist selbst als Gründungsvater sozusagen an der Stelle einfach schon was Besonderes, da komme ich trotzdem immer wieder zurück, obwohl es da mittlerweile auch echt auch weitere neue Games gibt, die aber auch nicht unbedingt besser sind. Also das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, ich bin gespannt, was der zweite Teil denn tatsächlich jetzt Neues bietet. Weil mir wird es wahrscheinlich völlig reichen, einfach neue Karten zu sehen und neue Heroes zu sehen. Aber ich meine, also quasi das exakt gleiche Spielprinzip, aber mit neuen Inhalten gefüllt. So, da hätte ich überhaupt nichts gegen, wenn das einfach der zweite Teil ist. Wir werden es sehen, wenn es denn kommt. Hättest du denn Tipps für, sagen wir mal, es hört uns jetzt jemand hier zu und denkt sich, ah Mensch, das klingt ja irgendwie cool, die beiden reden da relativ begeistert von, ich würde es mir da jetzt zwar angucken. Hättest du denn Tipps für Anfänger?
Also ich würde es tatsächlich einfach ausprobieren. Ich würde tatsächlich eine ganze Zeit lang vielleicht erstmal nur mit einem Charakter spielen, weil ich glaube, dass es einfach ein bisschen eine Überforderung sein kann, wenn man die ganzen Karten von mehreren Charakteren lernen muss. Also zumindest, also, und das gilt sozusagen auch für jedes Spielniveau. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel jetzt nicht gerade eine super aktive Spielzeit gehabt. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt wieder anfange, also ich habe vorgestern oder so wieder angefangen, mal ein bisschen zu spielen, man muss sich an ein paar Dinge wieder erinnern. Also bei mir jetzt auf Level 20, aber das gilt genauso, wenn man jetzt Anfänger ist. Und daher würde ich halt sagen, spielt man einfach den Eisernen erstmal 10, 20 Runden, lernt den kennen, lernt da, wie bestimmte Synergien halt erzeugt werden, hat da mal Spaß mit. Und wenn man dann merkt, boah, jetzt wird's aber langweilig, dann nimmt man halt den nächsten. Also natürlich, wenn man jetzt sagt, ey, ich will einfach mal gucken, wie die gehen, ne? Also klar, ich meine, es ist ja dein oder ihr oder euer Spiel, ne? Aber das würde ich tatsächlich, um sich selber nicht zu frustrieren, vielleicht erstmal machen, weil die Charaktere oder die Spielcharaktere haben auch noch zusätzlich unterschiedliche Relics teilweise. Also teilweise teilen sie sich den Relic-Pool, teilweise haben sie aber auch noch eigene. Also es gibt sehr, sehr viele Mechaniken, die man sonst so durcheinander lernen muss. Und ich finde auch tatsächlich, der Eisen hat einfach noch eine ganz gute, ist zum Einsteigen ganz gut. Also zum Beispiel das Highland ist halt schon schwierig, weil die hat halt nicht diesen Heilungsbonus, ne? Und dann ist es schon so, dass man sich manchmal von Lagerfeuer zu Lagerfeuer schleppt, bis man wirklich raus hat, wie man regelmäßig sich so geblockt kriegt, dass man es überlebt. Das kann dann frustrierend sein. Und beim Defekten ist es halt so, bis man wirklich das mit den Orbs so rausgekriegt hat. Ich würde dann tatsächlich sogar als zweiten Charakter tatsächlich den Watcher, also den vierten, vorschlagen. Also spielt man einfach mal so viele Läufe. Man muss halt, glaube ich, irgendwie den ersten Boss mit dem Eisen besiegen, dann kann man mit der Silent spielen und so weiter.
Ja, genau, ja.
Und ich würde tatsächlich sagen, wenn man das einmal geschafft hat, vielleicht tatsächlich nach dem Eisernen erstmal den Watcher nehmen, weil ich finde, der Watcher spielt sich, ist aber auch meine persönliche Meinung, das sehen vielleicht andere auch anders, aber ich habe es auch jetzt bei ein paar anderen Spielern so ähnlich gesehen, das heißt aber trotzdem nicht, dass es allgemein gilt, spielt sich ein bisschen einfacher. Und hat auch lustige Mechaniken, also die hat so Stände, also die hat dann einen ruhigen und einen aggressiven Stand, beim aggressiven Stand verdoppelt sie den Schaden, den sie ausgibt, aber auch den sie nimmt. Und beim ruhigen Stand kann sie besser blocken. Also das, ja, da kann man also auch viele interessante Mechaniken sehen und ist aber nicht ganz so, meines Erachtens nicht ganz so schwierig. Aber ich glaube, das sind eigentlich auch schon die Sachen. Ansonsten, ja, wenn man jetzt eben gar keine Karten mag, dann ist es natürlich irgendwie blöd, aber man muss eben jetzt tatsächlich auch nicht selber mit den Karten groß interagieren, weil es ein Videospiel ist.
Ja.
Und ansonsten, man darf nicht erwarten, dass die Karten balanciert sind. Es ist ja kein Multiplayer-Spiel. Wenn man jetzt bei Magic the Gathering Karten hätte, die super overpowered sind, dann würden die sich nachher alle in ihre Decks stecken.
Ja.
Deswegen kann man das nicht machen. Aber bei Slay the Spire gibt es eben Karten oder auch Kartenkombinationen, die also absolut overpowered sind. Und das ist by design. Also man will die Möglichkeit erzeugen, dass man sich als Spieler einfach richtig mächtig fühlt.
Ja.
So, das also da sehe ich jetzt nicht, genau, finde ich nämlich auch. Und das ist nicht irgendwie, das Spiel ist nicht, ist an der Stelle nicht broken oder so, sondern es will einfach diesen Run, der ist dann einfach ne, da bist du einfach Oma-Blatt, ja, das ist so wie vier Buben im Skat oder so, ja, also das ist, das kann man einfach mitnehmen, das kommt aber auch wahrscheinlich dann nicht so schnell wieder, also außer ihr seid wirklich mega gut und dann streamt halt, ne, und das ist nämlich auch noch ein Punkt, guckt euch Streams an, das ist nämlich auch ein Spiel, das sich sehr gut streamen lässt, oder zuschauen lässt im Stream, man kann dann nämlich ziemlich versuchen, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden zuschaut, ich kann da zum Beispiel Jobs und Baylorlord sehr empfehlen, die streamen auch regelmäßig das Spiel und haben beide auch YouTube-Kanäle, wo man es angucken kann. Auf meinem Kanal genug zocken findet ihr auch ein paar Videos, aber ja, ich habe jetzt keine, ich hau jetzt nicht jeden Tag dazu ein Video raus, die beiden machen das aber. Und was man dann machen kann, ist, dass man einfach versucht zu raten, was die denn für eine Karte wohl als nächstes nehmen würden. Mhm. Und so kann man sozusagen auch seine Intuition entwickeln und gucken, ah ja, okay, Oder man sieht, hey, warum nimmt der denn das? Und dann siehst du auf einmal, ach krass, das und das kann man damit machen. Also das kommt dann so ein bisschen drauf an, was für eine Spielernatur man ist. Ne? Manche möchten auch gerne alles selber entdecken, dann lasst ihr das halt mit dem Streamen gucken.
Ja.
Meiner Meinung nach ist die Breite des Spiels so enorm, dass ich relativ verlustfrei Streams gucken konnte und trotzdem noch Dinge gefunden habe, die ich nie im Stream gesehen habe. Also, aber ja, wie gesagt, das muss man selber entscheiden. Also es schadet auf jeden Fall sich nicht, da mal ein, zwei Sachen anzuschauen. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob das jetzt was für einen ist oder ob man dann den Eindruck hat, das spoilt einen irgendwie oder, ne, das muss man dann einfach entscheiden, wie man da selber drauf ist. Aber man findet dort eben auch so High-Level-Besprechungen, ne, wo man dann also wirklich, ne, wenn man jetzt da drauf steht, sich da Statistiken oder andere Sachen halt anschauen kann, auch vielleicht nur mal so ein Gefühl zu bekommen. Wie viel Schaden muss ich denn eigentlich erwarten, dass ich bei einem Elite-Gegner bekomme?
Ja.
Oder was ist denn sinnvoll vielleicht? Wie ist es sinnvoll, über sowas nachzudenken? Also manche Spieler denken halt sehr stark so in dieser Mentalität, welche Karte würde jetzt global für mich das Gewinnen im gesamten Lauf verbessern? Und manche sagen, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf den Gegner im ersten Akt, also auf den Endgegner im ersten Akt, ohne mein Deck jetzt zu dick zu machen. Man kann dann eben auch mal mit dicken oder dünnen Decks experimentieren. Versucht mal einfach extrem wenig Karten zu nehmen und zu schauen, wie das funktioniert. Also nicht gar keine natürlich, ne? Man muss schon die Starterkarten, die muss man austauschen, sonst verliert man damit gegen den ersten Boss ziemlich sicher. Aber dass man eben nicht jetzt in jedem Zug tatsächlich eine Karte nimmt, sondern vielleicht wirklich mal den Skip-Button klickt.
Ja.
Das ist schwierig am Anfang. Also ich fand das schwierig, muss ich sagen. Also, und dann merkt man, wenn man
auch erstmal gucken, dass du die Karten alle kennenlernst. Also von daher ist es für die ersten 20, 30 Spiele auch nicht verkehrt, erstmal alles zu nehmen und zu gucken, wie es denn funktioniert so. Aber das grundsätzlich wieder, empfehle ich auch tatsächlich einfach, das Deck so synergiehaft zu gestalten, wie es eben nur geht. Und du kannst zu jedem Zeitpunkt, auch wenn du gerade angeboten bekommst, Karten zu nehmen oder Karten zu kaufen, kannst du jederzeit in dein Deck gucken und gucken, welche Karten sind denn da drin. Und auch jedes Mal, wenn du ein Blatt vor dir hast, was du jetzt spielen willst, kannst du auch gucken, welche Karten habe ich denn noch schon in meinem Ablagestapel und welche kommen denn da noch. Möglicherweise ist es ja relevant zu wissen, was denn da als nächstes kommt. Und welche Karten besser nicht ins Deck sind. Auch wenn da im Shop gerade irgendeine Karte super billig angeboten wird, die total schön ist, aber gerade nicht in dein Deck passt,
weil du einfach
momentan versuchst, möglichst viele Waffen, die Schlag im Titel haben, in dein Deck zu kriegen, weil du genau weißt, okay, hier, wenn ich Karten mit Schlag nehme, es gibt diese Karte, die macht mir jede Karte stärker. Für jede Schlagkarte in meinem Deck wird sie besser, so. Dann nimmst du dann halt nur die Karten, nur diese Schlagkarten in dein Deck und alles andere lässt du sein. Das ist dann so der Brute Force Approach, also der einfach draufhauen, so, weil dann hast du halt Karten in deinem Deck, die einfach mega viel Schaden machen und der Rest fällt dann halt hinten runter. Das funktioniert wahrscheinlich auch nicht auf alle Zeit, aber zumindest bis man stirbt, macht dieses Spiel dann auch eine Weile lang Spaß. Und das ist so, also es macht halt am meisten Spaß, wenn die Karten, die du hast, sehr gut zusammenpassen. Deswegen würde ich auf jeden Fall darauf achten.
Ja, ich glaube, diese Synergien, diese Kombos oder diese Skalierungseffekte, die machen einfach wirklich richtige Laune und sind das Geheimrezept auch irgendwie. Ansonsten kann ich noch sagen, einfach für Leute, speziell natürlich die Roguelikes oder Roguelites mögen, ne? Also wenn ihr Dead Cells oder Into the Breach oder Hearthstone feiert, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Oder wenn ihr eben sowas wie Dominion, Magic the Gathering oder solche physischen Spiele gemocht habt, also Deckbuilding-Games, da gibt's ja einige, dann ist das auf jeden Fall auch was man ausprobieren kann. Und was ich im Vergleich jetzt zu so Kartenspielen an der Stelle auch einfach nice finde, ist, der Rechner übernimmt natürlich die ganzen die ganze Mathematik für dich, ne? Also ja, ich meine, ist schon auch manchmal sinnvoll, selber zu überlegen, reicht das jetzt, um den Gegner gerade zu besiegen? Oder haut er mir dann gerade noch einen auf die Nase oder sollte ich jetzt besser blocken? Also man muss schon auch ein bisschen dabei bleiben. Aber natürlich wird einem da viel abgenommen. Und das ist dann, gerade wenn man mal alleine kurz mal was spielen will oder auch länger, das ja, hat ja Arne von erzählt, dann ist das schon ganz angenehm, dass dann das abgenommen wird.
Ja, und was natürlich auch abgenommen wird, ist das ganze Handling der Karten. Du musst keine Karten mischen, du musst keine Karten aussortieren, du musst auch nicht mit einem Filzstift die Werte verbessern auf den einzelnen Karten, weil jede Karte nämlich die Fähigkeit hat, verbessert zu werden.
Stimmt, ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja,
das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das kann man auch.
Und das funktioniert natürlich mit so digitalen Karten auch total einfach. Ne? Da gehst du halt entweder, wenn du immer jedes Mal, wenn du zu einem Rastplatz gehst, dann hast du die Option, entweder zu schlafen, deine Energie ein bisschen aufzuwerten, ich weiß nicht genau, 35% oder so.
Ja.
Oder eine Karte zu verbessern in deinem Deck. Und dann suchst du dir natürlich die aus, die am meisten bringen. Das ist halt, es ist immer ganz variabel, welche du denn da nimmst. Und kannst dir aber jeder angucken. Und dann siehst du genau, okay, bei dieser Karte verbessert sich dieser Wert um 2 und bei dieser Karte verbessern sich diese 2 Werte um je 1. Das ist vielleicht besser, weil dann mache ich ja mehr Schaden, weil ich bin ja jetzt gerade auf Stärke und das sind 2 Angriffe, die dann jeweils die Stärke kriegen, statt nur dem einen, der dann so. Und dann musst du dir halt genau angucken, okay, wie funktioniert das denn? Und das ist natürlich sehr angenehm, dass das alles digital ist, weil du dann eben diese Karten nicht selber verbessern musst, weil das alles der Computer für dich übernimmt.
Und ich muss auch wirklich sagen, die Implementierung auf der Switch ist einfach wirklich brillant.
Ja.
Also das spielt sich enorm gut.
Ja.
Also ich
habe es nirgendwo anders gespielt, ehrlich gesagt.
Ja. Ich habe es tatsächlich auf allen Devices. Also die vorhin erzählt hast, ich habe es wirklich auf allen Devices und muss aber sagen, ich habe auch ein bisschen später das erst entdeckt, dass es auf der Switch gibt und spiele es mittlerweile fast nur noch auf der Switch. Außer ich will, dass die Freundin zugucken kann oder andere Leute oder so, was manchmal vorkommt. Das lohnt sich total. Also das nicht auf einem anderen Device. Also ich meine, klar, kannst du auch auf einem Device haben, ne? Aber die ist wirklich am snappigsten, am besten mit dem Controlling. Also wenn man sich da eingearbeitet hat und es ist auch wirklich nicht kompliziert, da haben sie eben auch extrem gut, finde ich. Also die Designer überlegt, wie viel Kontrollelemente braucht man eigentlich tatsächlich, um das Spiel gut zu spielen. Ja. Und das ist auf der Switch einfach wirklich, wirklich Bombe umgesetzt. Also ich finde, es spielt sich super natürlich, macht richtig Laune.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Und auch die Tasten, sie stehen halt überall dran. Also es gibt eine Taste, um dein Deck anzugucken. Es gibt eine Taste, um deinen Ablagestapel anzugucken. So, du brauchst sie alle während des Standardspiels nicht. Aber es gibt halt schon für alles irgendwie eine Funktion. Und noch ein Tipp für Anfänger ist übrigens, das Rundenende, das lässt sich sehr leicht auslösen, es sei denn, man baut diesen Timer ein. Also es gibt bei der Switch die Funktion, einen Timer einzubauen. Das heißt, wenn du auf den, ich habe jetzt genug gespielt, ich möchte gerne, dass der Gegner dran ist, Knopf drückst, dann gibt es entweder die Option, das sofort zu machen. Und wenn du da nicht so geübt mit bist, und das ist gerade beim Neueinstieg, ist das manchmal schwierig, dann ärgerst du dich, dass du sofort auf diesen Knopf gedrückt hast, ohne eine Karte zu spielen. Da kannst du eine Timer-Funktion einstellen, dass der quasi so ein Ring drumrum wandert und dann musst du die Taste 2 Sekunden gedrückt halten und erst dann bricht er das ab. Und dann kannst du halt, ne, wenn du das vorher merkst, sagen, oh, Moment, das wollte ich ja gar nicht, ich wollte ja lieber noch ein paar Karten spielen. Also
das ist in der Tat wirklich ein guter Tipp. Das sollte man vielleicht am Anfang wirklich machen. Also ich habe mir da am Anfang, und manchmal höre ich dann auch das, oder jetzt nicht mehr, weil meine Freundin spielt das Spiel mittlerweile auch schon relativ lang, aber man flucht am Anfang selber und hört dann auch andere Leute, die angefangen haben, das Spiel zu spielen, dann so fluchen, nein, ich wollte das noch nicht.
Ja, ganz genau.
Also insofern, ja, das ist auch noch ein sehr guter Tipp. Ja, schaltet den Timer ein und schaltet ihn dann später wieder aus, wenn ihr dann sagt, so, jetzt dauert mir das zu lange.
Ja.
Genau, das ist auch ein guter Hinweis. Ja.
Ja, möchtest du noch irgendwas anderes zu Slay the Spire sagen oder haben wir dazu erstmal alles gesagt?
Nee, ist ein Bombenspiel. Man hätte jetzt natürlich noch, oder man kann da wirklich noch ganz viele weitere Sachen dazu sagen. Also wie die Wahrscheinlichkeiten sich entwickeln, dass man bestimmte Karten gibt, weil wir haben es ja gerade gesagt, also es gibt das Starterdeck, dann gibt es gewöhnliche, ungewöhnliche Karten und seltene Karten, die haben dann auch noch entsprechend verschiedene Effekte. Dann gibt es farblose Karten, dann gibt es also diverse Event-Typen, also man hat auf jeden Fall viel zu entdecken.
Ja.
Also wenn man auf solche Art Spiele irgendwie steht, dann es ist auch, ich glaube, gar nicht so teuer. Ich glaube irgendwie.
Nee, es kostet irgendwie 15 Euro um die, je nachdem,
genau, wo du es kaufst. Genau, und wenn man noch im Sale wartet oder so, weil man irgendwie sich nicht sicher ist, dann, also ich würde sagen, man kriegt da einfach viele, viele 10 oder sogar hunderte Stunden Spaß raus, wenn man, wie gesagt, auf sowas steht. Na, also man, wie gesagt, FTL, Dead Cells, Into the Breach, Ist übrigens auch cool gemacht auf der Switch, übrigens Into the Breach. Dann hat man, kann man da meines Erachtens nicht falsch machen.
Ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen. Und das Spiel ist halt, es ist halt wirklich, für den Einstieg ist es unglaublich simpel. Ne, du spielst eine Karte, du machst deinen Gegner kaputt, du wirst selber kaputt gemacht, fängst neu an. So, das ist so der Einstieg. Und das ändert sich ja im Grunde auch nicht, nur weißt du halt später viel mehr und kannst viel cleverer entscheiden, was passiert.
Ja.
So, also ne, das ist halt, ja. Ist wahrscheinlich bei den anderen Spielen auch so, aber es ist halt auch, und das ist halt auch schön, das ist ein super entspanntes Spiel, weil auch wenn die Musik anschwillt, weil du gerade in einem Bosskampf bist und du denkst, oh nein, was passiert jetzt? Ah, und jetzt habe ich diese Karten auf der Hand, oh nein, das wollte ich ja jetzt gar nicht, und oh Gott, wie gehe ich denn jetzt mit um? Du hast alle Zeit der Welt, dich zu entscheiden, was du
Richtig.
Machst, weil es einfach kein Zeitlimit, genau. kein Zeitdruck irgendeiner Art ja. gibt. Das kannst du auch, ne, gerade auch so Switch. Ah, jetzt bist du in der Bahn, ja, okay, jetzt bist du schon wieder 3 Stationen zu weit gefahren, fährst halt wieder zurück und dann steigst du ganz entspannt aus, machst die Switch aus und spielst dann ja. irgendwann anders weiter. So, also das funktioniert einfach super gut, dieses Spiel.
Das ist übrigens auch wirklich nochmal ein ganz, ganz cooler Aspekt, da hast du total recht. Ich habe das so ein bisschen vergessen, weil ich mittlerweile wieder mehr zu Hause bin, aber ich bin eine Zeit lang bis vor so 2 Jahren häufig gereist, immer so 3, 4, 5 Stunden im Zug, einmal hin, einmal zurück und dann also einen Tag hin oder und dann 2, 3 Tage später zurück und dann kann man in der Zeit genau, wie Arne, du dir das beschrieben hast, schön zwischendurch zocken und wenn du halt die Station wechseln musst, gar kein Problem, hältst du an, kommt keiner in Echtzeit und macht dich kaputt oder hat gerade einen Schwertschlag irgendwo hingemacht und dann weißt du nicht, wo es ist. Ja. Ich meine, man kann natürlich auch andere Spiele pausieren, aber es ist schon sehr, sehr gut, da Pausen im Spiel einzubauen, ohne dass das Probleme gibt oder einfach mal länger zu überlegen, wenn man sagt, ah, will ich jetzt wirklich das oder das spielen? Ja, dann legst du es halt weg. Und es ist halt auch, ne, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Also ich spiele natürlich auch nicht nur Slay the Spire. Manchmal möchte man auch so diese Real-Time-Action haben, ne, oder Koop oder irgendwas. Aber so zum Abschalten, ein bisschen knobeln oder eben einfach nur mal automatisch ein paar Karten runterspielen, ist das eigentlich immer, finde ich, ein guter Lückenfüller auch, wenn man, ne, wenn man jetzt gerade nicht kompetitiv unterwegs ist.
Ja, und wenn man sich denkt, ah, ich weiß noch nicht genau, ich bin jetzt ein bisschen müde, fangst du halt nichts Großes mehr an, sondern spielst mal so eine Runde Slay the Spire und dann gehst du ins Bett. Dann kannst du danach immer noch ganz entspannt irgendwie 2 Stunden schlafen, bevor du wieder aufstehen musst, weil du dann doch 7 Stunden gespielt
hast. Ja, genau. Ja, da muss man wirklich dann doch ein bisschen aufpassen. Wir haben tatsächlich hier auch die Policy, dass wir diese Elternfunktion für die Switch eingebaut haben, um es ein bisschen zu reglementieren. Also wir haben uns tatsächlich auf ein Tagesbudget geeinigt und dann verbietet das, ich meine, klar, wir können es mit dem Code umgehen, ne, aber tatsächlich halten wir uns dann besser dran. Also das
ja, auch guter Tipp.
Nicht nur für dieses, sondern auch für andere Spiele, ganz guter Tipp vielleicht.
Ja.
Ja.
Super Überleitungsthema. Wir haben ja auch unsere beliebte Kategorie, was haben wir letzte Woche gespielt? Und damit verlassen wir jetzt Slay the Spire. Ich habe tatsächlich 2 Spiele gespielt. Das eine ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, hat vielleicht der eine oder die andere schon mal von gehört. Ist ein kleines Spiel, wo ich inzwischen bei fast 200 Stunden Spielzeit bin, zusammen mit meiner Frau. Weil wir einfach versuchen, alles zu machen. Wir sind noch nicht im Endkampf, aber wir haben quasi keine Nebenaufträge mehr und sind jetzt dabei, die Karte abzugrasen, um zu gucken an jeden einzelnen Ort, wo wir noch nicht gewesen sind, was es denn da noch so gibt. Und finden dabei die restlichen Höhlen und die restlichen Krux und so. Es macht immer noch Spaß. Es ist natürlich inzwischen ein völlig anderes Spiel als zu Anfang. Aber es ist auch tatsächlich immer noch ein gutes Spiel, finde ich.
Also und, ihr seid da so Completionists, ja?
Ja, so ein bisschen, weil wir wollen das einfach nett, nicht loslassen.
Ja, ja.
Und das andere Spiel, was ich tatsächlich auch spiele, weil ich da demnächst einen Test zu fertig haben werde, ist Pikmin 4. Und da liest ihr dann in meinem Test, wie mir dieses Spiel gefallen hat. Also, ja, es ist gut. So. Frank, was hast du gespielt?
Also ich habe einmal Battle Brothers gespielt. Das habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal eine ganze Weile gespielt. Das ist so ein Low-Fantasy-Rollenspiel, wo man im Grunde genommen so eine Truppe von Mercenaries, Söldnern, genau, so eine Söldnertruppe hat und aufbaut. Und man muss dann Aufträge erledigen. Orks töten, irgendwelche Untoten bezwingen oder Monster oder ja, und man kann dann entweder sich mit verschiedenen Fraktionen, die es auf der Karte dann gibt, irgendwie gutstellen oder man kann auch deren Karawanen überfallen oder so. Und es hat einfach einen sehr, sehr coolen, auch rundenbasierten Kampfstil, aber jetzt gar nicht mit Karten, sondern man hat eben seine Söldner, die auf so einer Karte sind und es ist vom Artstyle halt auch, sagen wir mal, für den einen oder anderen vielleicht gewöhnungsbedürftig. Ich finde es auch wieder ziemlich cool so einfach und hat einfach auch taktische Tiefe, was die Kämpfer angeht und hat irgendwie so eine ähnliche Signatur wie das, was wir gerade über Slay the Spire gesprochen haben. Man kann in so einem Kampf auch die Pause machen und guckt sich später wieder an und macht dann einfach weiter, wo man halt vorher war. Und ansonsten spiele ich auch gerne Monster Train.
Monster Train?
Das ist auch ein, ich würde sagen, es ist auch ein Spire-like, also stark beeinflusst auch von Slay the Spire. Man baut auch Karten-Decks auf. Das Spiel ist allerdings wesentlich kürzer, also so ein Slay the Spire Run, der kann eben, ja, so 45 Minuten, wenn man viel überlegt, eine Stunde, wenn man schnell spielt, auch 20, 30 Minuten dauern.
Oh, ich bin auch schon in 16 Minuten gestorben.
Ja, natürlich. Also klar, das ist absolut, ja, ja. Das, die Option besteht natürlich auch. Oder wenn man so ein Oma-Blatt hat, dass man da so durchfliegt. Also beides ist denkbar. Aber ich würde mal sagen, so gerade auf den höheren Stufen spiele ich also, glaube ich, eher immer so 50 Minuten bis 60 Minuten, manchmal auch länger. Das kommt aber dann auch drauf an, ne? Das muss man nicht, das mache ich aber so. Und Monster Train ist deutlich kürzer und hat halt auch wirklich verrückteste Synergien. Man spielt da so auf zwei Ebenen. Man setzt so Monster ein, die quasi dann, ja, die dann verschiedene Kartentypen mitbringen. Ja, das ist auch wirklich witzig. Und gibt's auch auf der Switch. Genau. Ja, ja, das sind so die zwei Spiele. Slay the Spire, ja, das spiele ich schon auch immer mal, aber tatsächlich immer im Moment mehr so ein bisschen in der Consulting-Rolle, weil ich an unsere Switch auch gar nicht so oft rankomme, zumindest nicht bevor die Zeit meiner Freundin abgelaufen ist. Aber wie gesagt, weil die ja irgendwann abläuft, habe ich dann doch auch noch die Möglichkeit, meine Spielstunden auch unterzubringen.
Ja, sehr gut.
Ja.
Alright. Damit hätten wir das dann auch für diese Woche geklärt und beenden diese Episode. Frank, vielen Dank, dass du dabei warst. Magst du nochmal erzählen, wo man dich vielleicht treffen könnte im Internet?
Ja, also im Podcast gestern, heute, übermorgen mit diesem Arne sprechen wir über Star Trek. Wie gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal, Genug Zocken, wo ich sehr gelegentlich mal selber Spiele bespreche. Ich habe mir tatsächlich jetzt gerade mal wieder vorgenommen, mal wieder ein paar Sachen zu besprechen, die sich aufgestaut haben. Man findet aber auch ein paar ältere Spielebesprechungen. Wenn also die Art und Weise, wie ich jetzt Dinge hier vorgetragen habe, gefallen haben, dann findet ihr da ein paar Sachen, die vielleicht jetzt nicht die allerneuesten gerade sind, aber wo man vielleicht auch nochmal so einen Blick drauf bekommt. Also auch ein bisschen eben so mit Hintergrund. Ich finde es immer interessant, auch wer das entwickelt hat und welche Plattform benutzt wurde. Also zum Beispiel bei Slay the Spire ist das libgdx mit Java, ne, wen es interessiert. kann man auch viel drüber reden, ne? Also machen wir jetzt nicht mehr, aber das versuche ich da auch so ein ganz bisschen zu beleuchten. Dann kann man da mal reinschauen und ansonsten, wenn ich auch unter Twitter genug haben, dann allerdings. Genau, ja.
Ja, wunderbar. Damit verabschieden wir uns. In der nächsten Episode 541 werden einige von uns, ich bin nicht dabei, über Star Wars reden. Der Franchise-Podcast Nummer 7 steht an. Da geht es wohl um Dark Forces und Battlefront 1 und 2. Freut mich drauf. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr es gespielt habt. Und schreibt uns, wie euer erster Einstieg war. Das würde mich interessieren.
Bin ich auch gespannt, ja.
Ja, und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.